Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Hallo Astrid.
Hallo Carlo.
Du bist so nah.
Herzlich willkommen in München.
Ja, hallo. Schon wieder München.
Ich
ja,
sag's großartig. Doch. Münchner Stadtbürgerschaft.
Haben wir schon besprochen. Auf jeden Fall habe ich schon einen vollen Bauch von eurem Christkindlmarkt.
Danke, dass du Umsatz machst.
Ja, was man kann, oder? Also ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts zwischen Innsbruck und München, Wahre Schönheit. Mein Name ist Dr. Carlo Hasnerl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie normalerweise in Innsbruck, heute eben wie gesagt in München. Und mir gegenüber, ganz nah, sitzt Astrid Domczak. Hallo Astrid.
Hallo Carlo.
Heute bin ich wieder mal dran mit einem Thema, haben wir so ausgesprochen, und das ist ein Thema, das ich eigentlich in einem Podcast schon einmal gebracht habe, so im Oktober 21, glaube ich, war das. Fragt es mich nicht nach der Nummer, da merke ich mir das nicht. Aber wir müssen dann aufpassen, wir haben bald die 100. Gell?
Oh, was gibt's da? Champagner?
Ja, das wär ein guter Zug. Oder? Je nachdem, wenn's vor Weihnachten ist, gibt's Glühwein. Wenn es so ein Neujahr ist, gibt es Champagner.
Sehr gut.
Okay. Na, auf jeden Fall, gehen du zum die Kehrseite.
Den Bobs.
Das Gesäß.
Das Gesäß.
Schön, das Gesäß.
Okay.
Ja, und zwar, ich hätte mal gern, Astrid, du bist doch ein Meister in den Statistiken. Welche Körperregionen sind statistisch am meisten unter Beobachtung?
Unter Beobachtung, also wenn man nach den Statistiken zum Beispiel der VDEPC geht, das ist die Vereinigung der ästhetisch-plastischen Chirurgen in Deutschland, die bringen jedes Jahr so eine Statistik raus, dann sind es auf alle Fälle immer die Oberlider, die Brüste, die sind ganz wichtig. Und wenn man jetzt auf Eingriffe hin geht, dann ist die Liposuktion auch immer ganz vorn mit dabei, die dann natürlich ganz unterschiedliche Regionen betrifft. Genau.
Ja, das ist aber jetzt der Fokus von denen, die sich operieren lassen.
Ganz genau.
Aber es wäre interessant von denen, die sie dann beachten. Das wäre interessant. Habe ich aber nichts eruiert. Also, aber das wäre mal ganz interessant. Aber
das ist ja spannend.
Natürlich sind die Augen das Erste, auf das man schaut, gar keine Frage. Die Frauen sagen dann immer, sie schauen auf die Hände. Die Männer schauen natürlich nur auf die inneren Werte, das ist ja ganz klar.
Gell? Vielen Dank dafür.
Wobei, ich weiß nicht, wo jetzt innen anfängt. Ja, das ist immer die Frage. So, ich glaube, wir müssen
zum Ernst. Wir hatten noch keinen Glühwein. An unsere Zuhörerin, wir hatten noch keinen Glühwein.
Aber wir sind auch nicht positiv.
Nein.
Also auf Fieber oder sowas kann man es auch nicht zurückkriegen.
Nein.
Es geht uns einfach gut, oder?
Ganz genau.
Ja. In einer Zeit, wo alle krank sind, ist das eh toll.
Ja, vorweihnachtliche Freude würde ich es nennen.
Ja, genau. Genau, sehr schön. Ja, das sagst du am Grinch, gell? Okay, also. Machen wir, jetzt waren wir mal ein bisschen ernst, oder?
Ja.
Nein, mein Name ist nicht ernst, aber trotzdem. Ich habe versucht, das ein bisschen sozusagen, es ist schon wieder, in einen Rahmen zu fassen, ja. Fangen wir mal grundsätzlich mit dem medizinischen Rahmen an. Was ist das Gesäß? Eigentlich gehört das Gesäß ja zum Rumpf. Funktionell ist es aber eigentlich bei den Beinen, ja. Also die ganze Muskulatur, die dort ist, ist eigentlich dafür da, die Beine zu bewegen oder die Hüfte zu bewegen. Also gehört es eigentlich zur unteren Extremität, anatomisch gesehen aber eigentlich zum Rumpf. Also eigentlich gehört es nirgendwo hin und ist doch so wichtig. Der Oberrand ist der Beckenkamm oder die Crista iliaca, wie das auf Lateinisch heißt. Und dann seitlich ist es halt die Außenseite Hüfte oder das Hüftgelenk. Und da gibt's schon einmal einen wichtigen Punkt, nämlich diese Kontur, diese leichte Bassgeigenform sozusagen mit der leichten Einziehung, die als ästhetisches Merkmal ja auch zu werten ist. Und dann Unterrand und Innenrand sind jeweils Falten, also die untere Gesäßfalte und die mittlere Gesäßfalte, also so grenzt man das halt ein. Besteht aus Haut, aus Fettgewebe, relativ viel Fettgewebe, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber das Fettgewebe spielt eine ganz große Rolle. Also auf das möchte ich dann eh noch eingehen. Und ganz wichtig dann natürlich die Muskeln. Da gibt's die drei großen, den Gluteus, wie der heißt, Maximus, Medius und Medius und Minimus. Und noch ein paar kleinere, die nicht unwesentlich sind, Piriformes heißen die, die für das Außenrotieren zum Beispiel zuständig sind. Aber eben die, gerade der Gluteus Maximus, das ist halt der, den man so wunderbar trainieren kann, wenn man mal was für Bauchbeine, Po tun will. Da ist der Hauptansprechpartner sozusagen. Meiner tut mir gerade höllisch weh, weil ich habe gestern eine Yogastunde gehabt und die bin auf einem Bein gestanden, ewig und noch einmal, und mein Gesäß hat gelitten. Dann gibt's die Blutgefäße dort. Das sind gar keine kleinen. Das spielt auch eine Rolle. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich obergescheit sein will, sondern weil es wirklich auch für eine Behandlungsmethode eine ganz wesentliche Rolle spielt. Der Muskel ist extrem gut durchblutet und kommt aus den Beckengefäßen, also aus der Beckenvene, also geht in die Beckenvene, kommt aus der Beckenarterie. Die Versorgung. Und dann gibt's noch den größten, den dicksten und den längsten Nerven im Körper, den Nervus ischiaticus. Ischias sagt uns allen was, ja. Kommt nicht von ungefähr, dieser Begriff. Der Nervus ischiaticus ist dann sozusagen die Weiterleitung der Beschwerden von der Wirbelsäule. Und der kommt also da im unteren Bereich des Gesäßes raus. Was wichtig ist auch, nämlich auch für die Therapie, also für die ästhetische Therapie, ist, worauf sitzen wir? Mhm. Wir sitzen eigentlich zum Großteil auf unseren Oberschenkeln. Mhm. Weil immer wenn ich was am Gesäß mache, haben die Patienten oder Patientinnen Angst, dass sie nicht drauf sitzen können. Aber man sitzt auf dem aller untersten Teil des Gesäßes, da gibt's einen Knochenknorren, also so ein dickes Teil, das nennt man Tuba ischiaticum, nennt man das, den spüren ganz schlanke Personen, spüren den eh, aber sonst sitzt man eigentlich auf den Oberschenkeln. Der Begriff Gesäß als im Sinne von drauf sitzen stimmt ja eigentlich gar nicht, finde ich.
Aber es liegt nahe, wenn man das Wort hört, ja. Aber deshalb gut, dass du es angesprochen hast. Ja,
ja, ich sag eben, wie gesagt, ich will nicht obergescheit sein, aber es ist ganz wichtig für gewisse Maßnahmen, die wir treffen, um diese Region einfach zu optimieren. Da sind wir schon mittendrin. Was ich zum Beispiel, ich habe eine Statistik gefunden, weil geht ja nichts ohne Statistiken, die zwischen, glaube ich, 2020 und 21, so hoffentlich vertue ich mich da jetzt nicht, aber es war so in den frühen 2020er Jahren, gut, haben wir ja immer noch ein frühes 2020er Jahr, aber so Anfang 2020, 2021 ist die Anzahl der Operationen am Gesäß, der ästhetischen Operationen am Gesäß um 86% gestiegen.
Tja, ja. Danke, Frau Kardashian.
Ja, genau. Also das sind sicher die entsprechenden It-Girls, wie es so schön heißt, die da das ihre dazu beigetragen haben. Natürlich ist das amerikanische Statistik. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns ist es traurig wenig. Also ich habe Patientinnen, die sehr viel Wert drauf legen, aber ich finde, wenn man das im Verhältnis sieht zu den Wunsch einer Korrektur im Brustbereich, dann ist eigentlich das Gesäß irgendwie zumindest in Zentraleuropa recht vernachlässigt.
Mhm. Ja. Ja, also habe ich bisher immer genauso erlebt. Ich meine, ich kriege ja solche Anfragen jetzt eher weniger. Aber damals, als diese Hyaluronsäure für Körperaugmentation eingeführt wurde, da haben wir natürlich auch über das Gesäß gesprochen und da war auch keine besondere Resonanz. Also der Fokus war wirklich immer auf die Brust. Ja. Also, und ich habe das Gefühl, sehr viel hat sich dann nicht geändert.
Anscheinend, ja.
Außer so in bestimmten Zirkeln, würde ich es jetzt nennen, die eben sehr, ja, nach diesen Instagram-Idolen streben und eben auch so ausschauen möchten. Und mir fällt es dann manchmal im Straßenbild auf, dass ich eben ja Frauen sehe, wo ich mir denke, okay, also so auftrainieren kann man den Po nicht. Das wäre mir neu. Ja.
Ja, also interessant, gell? Weil ich meine, wie gesagt, es nimmt rasant zu in den südamerikanischen Ländern sowieso, auch in Nordamerika sehr viel. Da ist es ein großes Thema. Ich meine, die Brust ist immer noch das Größere, auch dort. Also die amerikanischen Statistiken stellen eigentlich die Brustvergrößerung nach der Fettabsaugung auf die Stelle 2 meistens. Aber so im Großen und Ganzen rangiert dann die Korrektur im Gesäßbereich gar nicht weit dahinter. Mhm. Und das ist schon interessant. Also ich spreche, das traue ich mir jetzt zu sagen, den Amerikanern jetzt nicht den international besten Geschmack zu, aber ist halt ein anderer, sagen wir so. Ja, mhm. Aber so ein bisschen ein Sinn für Harmonie, wenn man es jetzt nicht übertreibt, da gehört einfach auch die Konturierung der Rückseite dazu.
Was ich denke, vielleicht hat es damit zu tun, ich meine, wir haben ja eine Entwicklung in der Bevölkerung und das ist eigentlich egal, in welches europäische Land man schaut, dass es ja doch relativ viel Übergewichtige gibt oder eben Patienten, die eigentlich eh schon zu viel haben. Und das sieht man natürlich auch am Gesäß. Von daher ist da so dieser Wunsch ja eher eine Reduktion als eine Augmentation. Das könnte ich mir jetzt erklären. Und das andere halt wirklich die Präferenz, dass man sagt, okay, also die Vorderseite, die ist mir einfach näher als die Rückseite.
Ja, ich glaube auch, dass der Spiegel da viel mit der Rolle spielt.
Und das ist mir wichtig, dass das gut ausschaut. Und wenn ich Geld ausgebe, dann, dass ich natürlich nur einmal ausgeben kann, dann gebe ich es dafür aus. Dass das vielleicht so ein bisschen der Gedanke ist. Es gab ja mal, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, ich denke wahrscheinlich schon, es gab Jeans, Hosen mit Polster, die sozusagen das Gesäß geformt haben. Also für besonders schlanke Patientinnen war das so eine Möglichkeit, ein kleines bisschen zu schummeln. Und ich glaube, Victoria Beckham war sogar diejenige, die das als erstes entweder auf den Markt gebracht hat mit ihrer Mode, mit ihrer eigenen Modelinie, oder die das als erstes promoted hat und getragen hat. Eins von beiden. Ja.
Also ich glaube, dass das gibt es sicher noch. Und nicht nur Jeans, sondern auch Unterwäsche und so. Also da gibt es einiges, genauso wie es ein Push-Up gibt. Mhm. Push-Up-BH, genauso gibt es auch Push-Up-Hosen.
Ja.
Das weiß ich, das gibt es auf jeden Fall noch. Ist auch okay, ja, überhaupt nichts zu sagen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch einmal im Bikini ein gut geformtes Gesäß zeigen will, dann reicht halt das nicht, sondern da muss man sich was anderes überlegen.
Ja.
Auch da ist ja interessant, weil im Grunde genommen, glaube ich, ist nicht viel Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ich glaube, dass Frauen Männer genauso gern aufs Gesäß schauen wie Männer Frauen.
Das glaube ich auch.
Ja.
Aber natürlich würden wir das so nie zugeben.
Ja, wir sind wieder bei den inneren Werten.
Ja, genau.
Ja, genau. Der Mann und Frau, da gibt es ja auch einen gewissen Unterschied, logisch. Ja, also die Form des Gesäßes, das ist beim Mann eher so quadratisch, also eher schmal auf der Außenseite, sehr gerade und dafür eher in die Projektion. Und bei der Frau ist es also eher weicher, rundlicher, mit dem höchsten Punkt im oberen Bereich, also praktisch die höchste Wölbung eher weiter oben, beim Mann ein bisschen weiter unten. Und seitlich dann auch so natürlich nicht übertrieben, weil sonst sind wir gleich wieder bei der Absaugung, aber doch ein bisschen mehr Volumen als beim Mann, das ist auch ganz normal. Das ist auch wichtig, eben dann auch berücksichtigen der entsprechenden geschlechtlichen Unterschiede bei der Therapie, weil auch Männer interessieren sich dafür, eine gescheite Rückseite zu präsentieren. Logischerweise. Ja. Auf jeden Fall. Und dann, was verändert sich? Ist ja auch ein wichtiges Thema. Was verändert sich im Lauf des Lebens beim Gesäß? Natürlich geht, wie jedes Gewebe, auch das Gewebe am Gesäß Richtung Erdmittelpunkt. Und dementsprechend ist das Absinken der Strukturen notwendig, Gott sei Dank nicht notwendig, aber leider fast unausweichlich. Auch da ist, also wir haben jetzt geredet von den Muskeln, wir haben geredet, es gibt ja dann noch das Fettgewebe drüber und dann die Haut. Die Haut lockert sich, diese diese Bindegewebssepten, das ist ja eine Besonderheit dieses Muskels, dass der sehr viele so Bindegewebszügel zwischen den Muskelfasern hat. Das ist nicht so ein einheitlicher Muskel wie jetzt zum Beispiel der Bizeps oder so, also der Oberarmmuskel, sondern das ist, der ist durchsetzt mit Bindegewebsschichten, die vertikal zum Muskelverlauf zur Haut hin aufsteigen. Den besten Beweis hat man, wenn man mal das Gesäß zusammenkneift, dann sieht man, hat man überall so kleine Dellen. Das sind eben diese Septen, die dann die Haut nach innen ziehen. Und die halten die Haut natürlich auch an Ort und Stelle. Wenn jetzt sich im Volumen was ändert, dann halten die Septen nicht mehr oder sie werden einfach im Lauf des Lebens ein bisschen weicher oder ein bisschen geben nach, haben nicht mehr die Stabilität und dann sackt eben auch die Haut hinunter. Und dazu kommt dann meistens der Muskelschwund, den wir ja alle haben ab einem gewissen Alter, der auch am Volumen nackt des Gesäßes und dadurch natürlich auch dieses, wenn der Sack leer wird, dann schrumpelt er zusammen.
Das hört sich furchtbar an. Lass uns lieber drüber reden, was kann ich machen, wenn der Sack leer ist. Lass uns das Thema wechseln.
Ja. Ich bin gespannt, was ich für Reaktionen auf diese Folge kriege. Da wirf ich jetzt gleich ein, man kann es nicht oft genug sagen, bitte reagiert auf unseren Podcast. Ich kriege es von meinen Patienten immer wieder so steckt so quasi, ja, ich habe mir das eh schon angehört in Ihrem Podcast, freut mich riesig, aber ich freue mich noch umso mehr, wenn ihr ein Feedback bekommen oder wir ein Feedback bekommen, zum Beispiel über podcast@excellentbeauty.com, das ist die direkteste Leitung, aber man kann natürlich auch entsprechend, je nachdem, wo man den Podcast hört, dann Kommentare eingeben. Also würde uns riesig freuen, wir leben, jeder Podcast lebt vom Feedback und so ist es auch bei uns.
Was kann man tun?
So. Danke, dass du mir jetzt da wieder zurückgeholt hast.
Ja.
Zum Thema.
Genau.
Ja, ich würde es einmal ganz grob einteilen in konservativ und operativ. Mhm. Und da hakt's schon. Ja, wo ist die Grenze?
Ja.
Ich meine, die konservativste aller Methoden ist einfach Training.
Ja? Okay.
Und bringt wahnsinnig viel. Ja. Muss man sagen, ein gutes Training mit einem ordentlichen Muskelaufbau, ich habe schon gesagt, unser wichtigster Partner in der Formung des Gesäßes ist der Gluteus Maximus, also dieser große, kräftige Hüftstrecker, also der praktisch den Oberschenkel gerade stellt in der Hüfte, der ist, wenn der ordentlich aufgebaut wird, das merkt man total. Und da kann man sehr, sehr viel rausholen. Mhm. Und dann natürlich, wenn jetzt, was oft der Fall ist, im Lauf des Lebens da ein bisschen Volumen verloren geht, dann vergeht es ja meistens oben verloren. Also eben so vom Beckenkamm, das oberste Drittel. Und das ist für die Kontur des Gesäßes das allerwichtigste Drittel. Und in dem Bereich kann man sehr gut aufbauen, auch mit Unterspritzungen. Also es gibt zum Beispiel ein Polymilchsäurepräparat, das man dort einspritzt. Das ist also eine Art Pulver, das haben wir auch schon einmal besprochen in einem Podcast, ein Pulver, das sich ins Gewebe einlagert und das einfach die Kollagenneubildung im Gewebe stimuliert und damit einfach die Form des Gesäßes verbessert. Mhm. Da sind wir jetzt aber schon einen Stock unterhalb. Es gibt ja auch für die Oberfläche was. Gerade wenn die Haut zum Beispiel sehr in Mitleidenschaft gezogen ist, sei es durch Schwangerschaftsstreifen zum Beispiel oder einfach durch Zellulite. Also das ist ja, Zellulite ist ja quasi eine Unterversorgung des Gewebes, des Fettgewebes und der Haut in Sachen Sauerstoff und Blutzufuhr. Da verändert sich die ganze Gewebsstruktur. Da gibt es also verschiedene Stadien. Die typische Orangenhaut ist dann so ein Zeichen der Zellulite und das gibt es ja beim Gesäß leider auch. Da gibt es sehr gute Kuren, Spritzenkuren würde ich es jetzt einmal so nennen, ganz grob. Also Unterspritzungsmaterialien, die einfach die da eine gewisse Balance wiederherstellen, Nährstoffe zuführen und dafür sorgen, dass die Haut auch wieder elastischer und stabiler wird.
Was unsere Zuhörerinnen sicher ja schon gehört haben, ist das Brazilian Butt Lift. Und nicht nur, da gibt es ja nicht nur Positives zu berichten. Leider hatten wir ja auch in Deutschland negative Zwischenfälle. Was ist das eigentlich genau? Was wird da gemacht?
Im Grunde genommen ist es eigentlich eine Kombination aus Absaugung und Einspritzung vom Fettgewebe. Ja, also man saugt von der Umgebung Fettgewebe ab und reinigt es, bereitet es sozusagen auf, dass man praktisch in groß fast nur mehr die Fettzellen übrig hat und injiziert es dann ins Gesäß. Und das ist genau der Knackpunkt. Das ist besser als sein Ruf, der Brazilian Butt Lift, aber er gilt als die gefährlichste Schönheitsoperation weltweit. Es gibt auf jede 3000. Operation einen Todesfall. Und das ist schon erschreckend.
Ja, das finde ich auch.
Für einen ästhetischen Eingriff. Ja. Ja. Ein Herzchirurg lacht drüber, aber das sind ganz andere Voraussetzungen. Ich finde, dass es schon zu hinterfragen ist, warum ist das so? Erstens einmal hängt es natürlich mit der Menge zusammen. Das ist sicher das erste Kriterium. Man kann natürlich alles übertreiben und es gibt einfach Regionen auf der Welt, wo Extreme zählen und da wird natürlich dermaßen viel Fettgewebe umgewälzt sozusagen, dass es unweigerlich zu Problemen mit Einspritzen in Blutgefäße und so weiter kommen kann. Aber genauso wichtig ist natürlich auch die richtige Technik. Das heißt, es darf nicht in die Muskulatur injiziert werden, weil eben dieser große Muskel, der Gluteus Maximus, so extrem gut durchblutet ist. Und da habe ich ja schon bei der Aufzählung der anatomischen Gegebenheiten darauf hingewiesen, da gibt es sehr große Gefäße und eine direkte Verbindung zu den Beckengefäßen und damit natürlich auch eine sehr direkte Verbindung zu Lunge und Herz. Und wenn jetzt da relativ viel Fettgewebe in ein größeres Gefäß injiziert wird, und dann geht es theoretisch immer in die Lunge und dann gibt es Lungenembolien. Und das sind lebensgefährliche Komplikationen. Mhm. Also der Brazilian Butt Lift, würde ich sagen, ist in der richtigen, vernünftigen Hand besser als sein Ruf. Aber es ist eine operative Maßnahme, die man mit sehr viel Bedacht vornehmen muss. Da reden wir dann oft von mehreren Litern Fettgewebe, die da geschiftet werden. Und das darf einfach nicht sein. Also man muss da irgendwie eine gewisse Grenze setzen. Mhm. Und lieber das zweimal machen, was natürlich ein Riesenaufwand und natürlich kostenmäßig auch ein enormes Problem ist. Gar keine Frage, aber für die Patientensicherheit muss man sich das dann halt überlegen. Mhm. Der Fakt ist, nicht alles, was an Fettgewebe injiziert wird, heilt ja dann auch wirklich ein. Je größer die Menge an Fett ist, die man einspritzt, desto mehr Fettzellen gehen kaputt, weil sie einfach keinen Kontakt bekommen zum umliegenden Gewebe. Wenn sie das nicht bekommen, werden sie nicht durchblutet und dann sterben sie ab. Mhm. Das kann einmal sogar eine Zeit auch als Volumenspender dienen, nämlich so abgestorbenes, freies Fett sozusagen, das nicht mehr in einer Zelle gelagert ist. Aber das ist auch nicht wirklich die Lösung, weil das verkapselt sich dann, bildet Ölzysten oder bildet Verkalkungen und das ist dann auch nicht mehr schön, weil es dann einfach unregelmäßig wird von der Oberfläche her. Es hat schon seine Tücken, absolut, aber es ist natürlich super, weil es eigenes Gewebe ist. Wenn es einmal eingeheilt ist, dann bleibt es. Ja, solange man nicht, was Gott weh, abmagert.
Ja, wie siehst du es jetzt, wenn du jetzt, also ich meine, es ist ja, sagen wir mal, man will ein Volumen X erreichen mit so einer Behandlung. Würdest du dann sagen, je größer der Volumenwunsch ist, ist es besser, vielleicht auf eine andere Alternative zu gehen, sprich ein Implantat, was es ja auch gibt fürs Gesäß?
Also ich bin jetzt, viele schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie vom Implantat hören, aber ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das Implantat, genauso wie das Brustimplantat, eine absolut gängige Methode mit einem großen Vorteil, du weißt genau, was rauskommt. Ja, also das ist einfach, du tust die Menge rein, die Menge bleibt. Ja, und die Implantate sind stabil, ich meine, in Amerika dürfen sie ja nur solide Silikonimplantate nehmen. Das sind natürlich wilde Brummer, ja, weil die sind ziemlich hart. Das finde ich jetzt nicht so schön. Wir in Europa dürfen Gelimplantate verwenden. Das ist schon auch ein großer Vorteil, weil die einfach natürlicher sind. Und dann ist auch die Frage, wo legt man es hin? Ja. Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Platzierungsmöglichkeiten. Einmal kann man das Implantat unter die Muskelfaszie legen, also eigentlich unter die Haut und unter das Unterhautfettgewebe und diese Bindegewebsschichte über dem Muskel. Und die zweite Platzierung ist zwischen dem großen und dem mittleren Gesäßmuskel, also zwischen dem Gluteus maximus und medius, also submuskulär. Also im Grunde genommen eigentlich die gleichen Optionen wie bei der Brust, mit eigentlich ganz ähnlichen Pros und Kontras. Also der subfasziale Platz ist ein sehr sicherer. Das heißt, dort ist die Durchblutung nicht so extrem, also es blutet wesentlich weniger. Man ist weiter weg vom großen Nerven, vom Nervus ischiadicus. Man kommt ein Stückchen weiter runter. Ich habe gerade gestern eine Patientin gehabt, die wo oben eigentlich das Gesäß eine gute Form gehabt hat, aber die im unteren Bereich, also so Mitte bis mittleres, unteres Drittelübergang, relativ wenig Volumen gehabt hat, und wenn ich da unter Muskel gegangen wäre, wäre ich nicht weit genug runterkommen. Da habe ich es subfaszial legen müssen, unter Protest, sie wollen es unbedingt submuskulär haben, dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil dann bin ich einfach zu weit oben. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil vom subfaszialen, von der subfaszialen Positionierung. Natürlich ist das Risiko bei einer schlanken Patientin, dass man das Implantat tastet. Und das ist halt, wenn man quasi keine schöne Tasche bildet, unter Umständen ein bisschen zu mobil ist, sagen wir es einmal so. Wenn man es unter dem Muskel legt, dann ist natürlich eine schöne dicke Schicht drüber. Geht natürlich auch viel von der Projektion, also von sozusagen dem Volumen, das man dazu gibt, verloren. Es liegt aber besser das Pocket ist einfach stabiler, da wandert nichts. Höchstens nach oben, was auch nicht immer ideal ist. Ja. Die Nachteile sind natürlich, wie gesagt, bei der Präparation, es blutet wesentlich mehr, der Muskel hat große Gefäße, die von der Unterseite kommen, die man genau stillen muss, sonst hat man da ein Problem, und man darf nicht zu weit runter, sonst drückt es auf den Nerv. Das ist gemein. Mhm. Und wenn man es eher nach oben mobilisiert und zu wenig nach unten, also wenn man jetzt da zu vorsichtig ist Richtung Nerven, dann kann es auch sein, dass es nach oben geschubst wird. Das ist auch nicht schön, wenn es zu weit oben ist.
Also es klingt jetzt für mich, korrigier mich, ob ich das falsch verstehe, es klingt für mich etwas diffiziler als eine Brustvergrößerung, oder kommt mir das nur so vor?
Sagen wir so, wir sind es mehr gewöhnt bei der Brustvergrößerung, und die Muskulatur ist zwar bei der Brust genauso da, wir legen sie ja manchmal auch unter den Brustmuskel, genau. Und der kann das genauso veranstalten, also in die eine oder andere Richtung das verschieben. Das sieht man auch manchmal bei Patientinnen, wenn die die Hände zusammendrücken, dass sich dann die Brust auseinanderzieht, weil der Brustmuskel das Implantat auf die Seite schiebt. Also es ist im Grunde genommen das Gleiche, wir sind es einfach nur mehr gewöhnt. Ja? Also es gibt, wie wir schon gesagt haben, viel mehr Brustvergrößerungen als Gesäßvergrößerungen. Man wird auch bei der Brust nicht so schnell an Eigenfett denken, das gibt es ja dort auch. Da gibt es andere Probleme, gerade so mit eben auch wieder mit Ölzysten und mit der Diagnostik, weil das Drüsengewebe ja doch sehr anfällig ist für Entartungen und dementsprechend schlecht zu diagnostizieren ist, wenn dort Fettgewebe rumschwirrt, initiiertes. Aber wie gesagt, die Problematiken sind grundsätzlich gleich, weil es gibt ja bei der Brust genauso das sogenannte Bottoming Out, dass also das Implantat so weit runterrutscht. Und es gibt genauso eben auch den Muskel, der das zu viel bewegt. Also so viel um ist nicht. Es sind die Verhältnisse anders. Der Muskel ist viel kräftiger unten. Ja. Also der hat mehr Power. Der macht natürlich das, der nimmt das Implantat ganz anders in den Mangel als ein Brustmuskel. Keine Frage.
Ja. Was ist so deine Erfahrung? Das interessiert mich jetzt spontan. Ich meine, so ein Brustimplantat kann man ja wirklich Jahre lang tragen. Ist das beim Po-Implantat ähnlich?
Ja, absolut. Also ich habe gerade überlegt, wann ich das, weil ich habe in meinem beruflichen Umkreis jemanden mit einem Implantat, mit einem Gesäßimplantat, und das ist sicher 15 Jahre, 18 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Mhm. Das ist gar kein Thema mehr. Das ist einfach da, fertig.
Ja.
Ja, das ist ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie da jemals noch dran denkt. Ja. Das ist einfach so, das ist da. Man sitzt, wie gesagt, man sitzt ja nicht drauf. Ja. Das ist ja oft die Dinge, da habe ich das volle Körpergewicht drauf, das muss ja platzen. Nein, man sitzt nicht drauf. Mhm. Also man sitzt ein Stück weiter unten und das Implantat ist eigentlich dort, wo die Belastung überschaubar ist. Also wenn jemand zum Beispiel mit der Brustvergrößerung am Bauch liegt, dann ist es genauso.
Mhm.
Vom Druck her.
Meine Idee war jetzt vielleicht, dass da ein anderer Stoffwechsel ist, der das Implantat vielleicht mehr beansprucht. Also keine Ahnung, ich spendisiere jetzt mal und sage, ja, da ist ja, du hast gesagt, da ist sehr viel Durchblutung, der Muskel ist sehr stark, dass sozusagen das Implantat jetzt vielleicht nicht durch Sitzen, aber durch andere Faktoren anders beansprucht wird als in der Brust. Das war jetzt so die,
ja,
der Gedanke.
Ist ein Gedanke, den man wirklich verfolgen sollte mal, aber mir ist jetzt also nichts bekannt, dass das ein Nachteil wäre oder dass es deswegen weniger lang hält. Eben, wie gesagt, die Statistiken sind da nicht ganz 1:1 umzusetzen, weil wenn die Amerikaner hauptsächlich solide Implantate verwenden, die halten alles aus. Ja?
Ja,
das Gel ist ja das Thema mit der Hülle. Aber die sind ja in der Zwischenzeit auch mit, die haben ja mindestens 7 bis 9 Schichten. Diese Hüllen sind ja aus mehreren Schichten aufgebaut, mit einem sogenannten Barrier-Schicht drinnen, dass also das Gel auf keinen Fall aus kann. Also ich sehe da jetzt an der Haltbarkeit wenig Problematik.
Mhm. Würdest du oder siehst du das auch, dass man Kombinationstherapien macht? Also in der Brust ist es ja manchmal so, man setzt ein Implantat und dann füllt man oder kaschiert sozusagen die Ränder noch mit Eigenfett oder mit irgendwelchen anderen Substanzen. Macht man das am Po auch?
Ich würde es sogar beim Gesäß noch wichtiger finden als bei der Brust. Also ich kenne die Hybridtechnik bei der Brust auch. Es gibt immer so Wellen, ja. Also begonnen hat alles mit man legt das Implantat nur zwischen Muskel und Brust. Dann war es jetzt 10, 20 Jahre lang so. Jeder hat gesagt, man muss es unbedingt unter Muskel legen. Jetzt ist es so, dass jeder sagt, es gehört eigentlich auf den Muskel und dafür, wenn die Patientin sehr schlank ist, tun wir noch ein Fettgewebe dazu. Das nennt man so neudeutsch Hybridtechnik. Ich finde es beim Gesäß sogar wichtiger. Also da sind doch ganz andere Volumenssituationen, da geht es um wesentlich mehr und alles kann das Implantat nicht abdecken. Man muss dann immer schauen, das Implantat muss halt die Größe haben, dass man es nicht als Implantat erkennt. Und wenn das Verhältnis einfach nicht stimmt, dann gehört einfach ein bisschen Fettgewebe rundherum. Ob ich es jetzt mit einem Polyel-Milchsäure kombinieren würde, da würde ich jetzt eher Bauchweh haben, muss ich sagen, aber Fettgewebe ist absolut ein Ding. Also ich würde es sogar eher beim Gesäß als bei der Brust anwenden.
Mhm.
Finde ich schon.
Und wenn man jetzt so mal einen Volumenvergleich macht, ich habe da jetzt gar keine richtige Vorstellung. Also bei der Brust kenne ich die unterschiedlichen Implantatgrößen, klar. Aber was ist am Po so eine gängige Implantatgröße? Oder gibt es überhaupt eine gängige Größe? Oder?
Wie soll man sagen, es schwankt weniger als bei der Brust.
Mhm.
Ja, also bei der Brust, da gibt es relativ klare Ansagen von den Patientinnen, die sagen, ich will ein D-Cup oder ich will ein C-Cup oder ich will halt einfach nur ein bisschen Dekolleté haben. Da schwankt es extrem. Ja, da reden wir von Größen zwischen 180 und 400, manchmal sogar 500. Hat aber sehr abgenommen, das muss ich auch dazu sagen. Also die Größen gehen jetzt in meinem Patientengut eigentlich eher zurück auf ein, Gott sei Dank, normales Maß. Beim Gesäß bin ich weit drunter.
Mhm.
Also da ist 180 schon relativ viel. Ja,
okay.
Also selten, dass ich über 200 gehe. Ja, bei einer Brust ist, fange ich eigentlich meistens bei 220, 250 an, da höre ich mein Gesäß schon auf.
Mhm.
Also das kommt natürlich davon, was wünscht sich die Patientin, ja, und wo lege ich es hin? Wenn ich es unter Muskel lege, brauche ich mehr Volumen, weil sonst sieht man nichts davon. Weil der Gluteus, der quetscht das zusammen.
Mhm.
Ja, also 180er, flaches 180er unter Muskel, das verschwindet mehr oder weniger, aber zwischen Haut, also subfaszial unter dem Muskel, Faszie, also über Muskel, ist es absolut ausreichend.
Und was mich auch interessieren würde und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen, muss man, also wie kann man sich das vorstellen mit Ausfallzeiten und so? Also wie lang bin ich da sozusagen außer Gefecht nach so einer OP am Po?
Ganz, ganz unterschiedlich. Beim Brazilian Butt Lift wird empfohlen, mehrere Wochen nicht zu sitzen.
Okay, das heißt, ich stehe mehrere Wochen?
Ja, zumindest nicht am Rücken zu liegen. Das, was ja viel mehr Druck macht aufs Gesäß. Also immer Bauchlage, stehen. Wenn man sitzt, versuchen, diese Zone, wo das eingespritzt worden ist, möglichst zu vermeiden, aber so wenig wie möglich zu sitzen. Beim Implantat, die Patientin von gestern liegt am Rücken, die kann eigentlich, sollte ja Kompression tragen, dass das einfach, dass sich keine Flüssigkeit rund um das Implantat ansammelt. Und da ist man sogar das Sitzen gar nicht unrecht. Also die kann ruhig auch sitzen, aber am besten ist liegen und stehen natürlich auch da und ein bisschen Druck. Also bis man so voll einsatzfähig ist, auch da wieder mit Rücksicht natürlich auf diesen mächtigen Muskel, ist ein Riesenunterschied, ob es unter oder über dem Muskel liegt. Unter dem Muskel würde ich auf keinen Fall unter 5 bis 6 Wochen mit dem Sport beginnen. Und wenn es auf dem Muskel liegt, ist es nicht so tragisch. Also da kann man nach 3, 4 Wochen eigentlich schon wieder vorsichtig anfangen.
Spannend, hätte ich anders eingeschätzt, ja. Interessant. Also ich hätte mit längeren Ausfallzeiten gerechnet.
Ja, ich bin da auch sehr. Also ich weiß, dass es Kollegen gibt, die also wirklich von unter 6 Wochen gar nichts erlauben. Aber es kommt eben sehr auf die Situation drauf an. Was wir zum Beispiel noch gar nicht besprochen haben, obwohl wir jetzt eigentlich schon eine Weile reden, gell? Mit meiner Blödelei am Anfang haben wir so viel Zeit. Das gehört dazu. Es gibt ja auch die Gesäßstraffung, die wir eigentlich jetzt außen bis dato noch gar nicht besprochen haben, und die ist gar nicht unwesentlich. Sehr schön finde ich zum Beispiel eine Straffung mit einem Schnitt in der Höhe des Beckenkamms. Das klingt zwar jetzt so, wow, das ist ja mitten am Rücken und so, aber ich gehe natürlich jetzt nicht genau auf den Beckenkamm, sondern ich halte mich da eigentlich so an die Bikini-Zone sozusagen, wo also zumindest auch beim kleinen Höschen noch der Gummibund ist. Was ich dann zum Beispiel tue, ist, gerade wenn jetzt die relative Hautüberschuss da ist, ich schneide die Haut nicht weg, sondern ich nehme nur die oberste Hautschicht ab und ziehe dann praktisch die Haut drüber und habe so wie ein Eigenimplantat dann drinnen. Das ist praktisch die eigene Haut sozusagen, die dann Volumen macht und nämlich an einer idealer Stelle, so im oberen Drittel vom Gesäß, macht sehr schöne Ergebnisse und ich mache das eigentlich sehr gerne. Ich finde das eine tolle Korrekturmöglichkeit. Nachteil ist natürlich die Narbe an der Oberkante, also am oberen Rand des Gesäßes sozusagen. Es gibt natürlich, die häufiger wird eigentlich der Schnitt in der unteren Gesäßfalte gemacht. Dort kann man eben auch eine Hautinsel entfernen. Man kann sie auch da genauso, wie man das nennt, deepithelisieren, also die oberste Schicht wegnehmen und den Rest als Volumensgeber geben, aber da bringt es nicht so viel wie oben. Und es gibt auch für die kleinen Korrekturen die Möglichkeit, das in der Gesäßfalte zu machen. Also man geht dann so quasi, macht den Schnitt in der Gesäßfalte, nimmt dort eine kleine Hautinsel raus und setzt dann in diese Septen vom großen Gesäßmuskel ein paar Nähte, die das Ganze nach oben heben. Das hat natürlich jetzt nicht den Rieseneffekt, aber dafür auch keine Narbe, die man sieht, weil die liegt dann genau in der Pofalte. Übrigens, der Zugang für das Einbringen des Implantates ist auch in der Gesäßfalte. Also die Narbe kann man suchen.
Ah, sehr gut.
Ja, das ist ganz gut.
Ja, und in der Gesäßfalte, du meinst jetzt die Gesäßfalte Übergang Po Oberschenkel?
Nein,
die andere.
Vertikale in
der Mitte. Okay, die vertikale. Also, okay, ja. Gut.
Also die für die zum Verstecken der Narben einfach super.
Ja, ja.
Nur beim unteren Gesäßlift nimmt man die Haut praktisch an der unteren Gesäßfalte raus.
Genau.
Aber natürlich oft ist die Narbe einfach schwierig. Ja, man sitzt, da sitzt man wirklich drauf. Also wenn man die nicht lang genug schont, dann wird die breit. Und die Patientinnen sind dann oft recht unglücklich damit, obwohl man sie im Stehen eh nicht sieht, aber wer steht schon immer gerade.
Ja. Ja.
Also sobald man sie ein bisschen vorbeigt, kommt die Narbe natürlich raus. Das ist das. Ich finde es auch unlogisch, weil eigentlich sackt das Gesäß runter und dann ziehe ich noch einmal nach unten. Also eigentlich erschließt sich mir von der Logik auch nicht ganz, aber ist eigentlich die gängigste Technik, wenn man Hautüberschuss wegnimmt.
Mhm. Ja. Spannend. Dann haben wir die Rückseite jetzt eigentlich ziemlich umfassend verjüngt, oder?
Ja, ich würde auch sagen. Ja, ich habe jetzt gerade noch einmal so nachgeschaut, ob noch irgendwas fehlt. Ich meine, wie immer fallen mir natürlich noch Sachen ein, aber ich glaube, es reicht auch. Wir sind ja schon ein bisschen über unserer normalen Zeit, aber ich finde, das Gesäß hat es verdient.
Ja, also ja. Eine schöne Rückseite, ja. Entzückt.
Genau.
Genau.
Absolut. Ein schöner Rücken kann immer entzücken und besonders die Verlängerung davon. Ja, das wäre es heute wieder mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Infos dabei. Ich habe jetzt sicher nicht den gleichen Effekt auf die Operationszahlen wie die Kardashian. aber man sollte doch ab und zu mal drüber nachdenken, ob das so unwichtig ist, wie man glaubt. Gerade wenn man, wie wir gesagt haben, es ist eigentlich geschlechtsübergreifend ein Thema. Ja.
Auf alle Fälle.
Und in diesem Sinne stürzen wir uns. Nein, wir haben noch eine Folge, gell, vor Weihnachten.
Eine Folge haben wir noch. Ja, super. Genau. Und ich würde sagen, jetzt irgendwie friert es uns heute beide, ja. Gell? Jetzt brauchen wir erst einmal einen Glühwein.
Richtig.
Oder? Auf
jetzt
den Schreck.
Ja, von gescheiten Glühwein. Okay. Also bis zum nächsten Mal und darf ich noch einmal daran erinnern, podcast@excellentbeauty.com. Wir sind gerne bereit, alle eure Fragen und Feedbacks zu berücksichtigen und zu beantworten und freuen uns drüber. Und wir sehen uns dann wieder oder hören uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge von Wahre Schönheit. Schöne Zeit.
Tschüss.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.